Es geht heute um den vernünftigen Gottesdienst, wie er in Römer Kapitel 12 steht. Der Titel dieser Predigt ist dementsprechend in heiligem Wandel und in Gottesfurcht. Diese Begriffe aus dem zweiten Petrusbrief sollen uns das Vermögen in Erinnerung bringen, dass Gott uns da reicht in Christus für die uns vorliegende weitere Strecke unseres Lebensweges. Und besonders die Worte unseres Herrn Jesus an seine Jünger mögen uns begleiten in dunklere und anspruchsvollere Zeiten unseres Wandels vor ihm. Als da steht, wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Ein Hinweis zum bevorstehenden Jahreswechsel. Die Schlachterbibel verwendet diesen Zeitbegriff, das Wort Jahr, 529 Mal. Und nun ungeachtet dessen, dass wir uns wieder einmal an der Schwelle zu einem neuen Jahr befinden, stehen wir ja schon eine geraume Zeitspanne dem immer schneller fortschreitenden Desaster dieser Weltzeit gegenüber. Wir westlichen Christen hatten uns wohl auch zu viel schön geredet, soweit unser Wohlstand dies zuließ. Dann aber begann unser Boot sich zu füllen mit Sorgen. Wir sind im Begriff, mehr und mehr zu sinken, und unsere aufgeschreckten Herzen rufen, wie einst die Jünger: Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Wir sind solch drohenden Abstieg ja nicht gewöhnt, die wir vom Aufbau und der wachsenden Wirtschaft profitiert haben seit den Nachkriegsjahren. Fast alle von uns hatten immer einen Arbeitsplatz. Wir genossen den steigenden Wohlstand. Wir stehen heute mehr denn je vor vielen technischen und medizinischen Errungenschaften, die uns zur Verfügung stehen. Wir bemerken sie erst jetzt, die Degeneration, die hereingekrochen kommt mit den bildorientierten Medien, mit den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und den unseren Wohlstand und der Wirtschaft geschuldeten Schwund in der Natur und vor allem das Manko an geistlichen Werten. Es kümmert ja die meisten ringsum kaum noch. Und so ist es nun 11:55 geworden in vielen Belangen. Inzwischen finden wir viele Tierarten, Insekten und gesunde Lebensräume nur noch in Museen, in Ausstellungen und alten Büchern. De facto gibt es keinen Zentimeter unbelasteten Boden mehr auf dieser Erde. Die zerstörte Nahrungskette und damit die Population der Tierwelt ist längst einer drastischen Reduktion unterworfen. Mensch stört's aber. Solange ihn seine digitalen Möglichkeiten immer noch unterhalten, damit der Mensch bloß nicht zum Nachdenken kommt und damit zu einer realistischen Einschätzung seiner Situation, was Leben, Tod und Gericht betrifft. Und so bewegt sich nun vieles auf sein drastisches Ende zu, unaufhaltsam, und die wenigsten werden dabei inne. Wir sind gar nicht bekümmert darum, was da alles schon erkaltet ist, geistlich, zwischenmenschlich und biologisch. Einige bemerkenswerte Fakten vielleicht dazu. Vor wenigen Tagen stand in der Zeitung, dass es die Anrainer in der oberösterreichischen Stadt Steyr gar nicht mehr sonderlich berührt oder verwundert hat, dass ein Mädchen in ihrer Straße bestialisch ermordet worden war. Sowas gehört heute zum Üblichen. Im Nachbarland strebt eine politische Gruppe, wie man liest, jetzt die Tötungserlaubnis ungeborener Kinder im Mutterbauch bis ins 9. Monat hin an. Und scheinbar, ich sage scheinbar, weil ich den Medien keinen großen Informations- und Wahrheitsgehalt mehr zubillige, bis auf wenige banal unterhaltsame Meldungen, scheinbar hat sich zum Jahresende 2018 hier in Österreich die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung dahingehend geäußert, dass im nächsten Jahr unbedingt ein neuer Job her muss, denn auf dem alten Arbeitsplatz ist es nicht mehr auszuhalten. Die 12-jährige Tochter eines unserer Nachbarn rutschte jetzt kurz vor Weihnachten auf dem Glatteis so unglücklich aus, auf dem Schulweg, dass sie blutend und mit großen Schmerzen am Bürgersteig liegen blieb, nächst der Bushaltestelle. Keinen Menschen kümmerte das, man ließ sie hilflos liegen, man steigt einfach drüber oder geht vorbei. Und ein Pensionistenpaar in Bremen wurde von einem brutalen Rowdy zu Boden geschlagen, und während der alte Mann in seiner Blutlache lag, versuchte der Angreifer seiner hilflos am Boden liegenden Gattin gegen den Kopf zu treten, Und als der verletzte Mann um Polizei, um Rettung, um Hilfe schrie, rief ihm ein Fahrer einer gehobenen Automarke zu: Habt ihr denn kein Handy? Und brauste ohne Hilfe zu rufen davon. Unheil durch Gesetz zu schaffen ist längst in etlichen Ländern Europas zur Norm geworden. Herkömmliche Rechtsgrundsätze und bestehende Gesetze werden ignoriert. Das eigene Land wird als Dreck bezeichnet, die Bevölkerung wird denunziert und das von den gewählten Politikern in vereidigten Führungspositionen. Der ganze CO2-Unsinn und die Feinstaublüge und alles das geht ja nur, weil wir von Medien abhängig sind, die uns informieren. Mit denen ist ja das Ganze erst möglich geworden. Vor 150 Jahren wäre es nicht möglich, dass wir in einer Welt leben, wo CO2 zum Beispiel ja nur auf Computeranimationen oder Verdachtsmomenten, aber nie unter wissenschaftlichen Beweisen für schädlich erachtet werden kann. Aber man kann auch geteilter Meinung sein, ob weihnachtliche oder andere volkstümliche Bräuche und kulinarische Gepflogenheiten überhaupt je gut oder nötig waren. Jedenfalls wird nun vieles dem willkommen geheißenen Islam geopfert, sei es aus Ignoranz oder Dummheit, sicher aber als Strafe vom Allerhöchsten für all den Hochmut und die Scheinheiligkeit und Korruption in den letzten Jahrzehnten. Und so läuft auch der Gender-Unsinn zu ungebrochener Höchstform auf. Und neulich fiel mir dazu scherzhaft ein, dass die Betreiberinnen dieses verderblichen Unsinns wohl noch nicht entdeckt und Hand angelegt haben daran, dass man tragischerweise noch immer der Frau sagt, wenn man zum Beispiel sagt, das Eigentum der Frau. Ja, wird hier nicht sträflicherweise noch immer das männliche persönliche Fürwort der gebraucht für das besitzanzeigende Fürwort bei der Frau? Eine unerträgliche Situation für ordentliches Gendern und zukunftsorientiertes Denken. Nicht wahr? Da ist noch viel zu tun. Es müsste doch schnellstens gegendert werden in das Eigentum die Frau, womit auch das erklärte Wunschziel des einschlägigen Bevölkerungsteils gleich miterfüllt wäre, nämlich die rechte Stellung der Frau im so vehement geförderten Islam, wie es die Vertreter von Politik, Religion und den meisten Parteien forcieren. Es ist jedenfalls unheimlich, mit welch heftiger Methodik jetzt an der boshaften Zerstörung dessen gearbeitet wird, was frühere Generationen erarbeitet und geschätzt haben. Wie sehr die von Informationsmedien verwöhnten Bürger jetzt, sagen wir, kurz gehalten werden. Es ist, als hätte der, der die Menschen Erkenntnis lehrt, so steht es im Wort Gottes, den Hebel umgelegt in die andere Richtung. Er nimmt ihnen den Verstand, nicht nur den Häuptern in Volk und Wirtschaft, sondern auch schier der gesamten Basis. Aber anders gesehen, wenn die drohend vor uns stehenden Katastrophen, die sich jetzt mehr und mehr auch an der Bevölkerung auswirken werden, nicht so kommen würden, wie sie jetzt kommen werden, dann würden wir nur für unseren jahrelangen Hochmut im Wohlstand und für all die geschlechtlichen Verirrungen in den westlichen Staaten, für die Euthanasie und die Millionen und Abermillionen im Mutterleib getöteter Menschen zur Verantwortung gezogen werden und die nun entstehende welteinheitskonforme Religion vervollständigt das gräuliche Bild perfekt. Wie die christlichen Kirchen, die Großkirchen und ihre Großverdiener, aber auch jene, die sich frei wähnen von solchen und doch auch ihre Mitglieder verführen, das schreit wohl noch mehr zum Himmel als die restliche Sünde der Welt, denn sie setzen wissentlich den von Gott allein uns gegebenen und für den Glauben und zur Rettung hingestellten Christus beiseite und setzen an seine Stelle einen Ersatz charismatischer oder ökumenischer Natur. Und hier arbeitet und werkt er, der Motor des Treibens dieser Weltzeit, ob politisch, ob religiös, ob persönlich. Es ist der Mensch, der sich anstellt, als könne er das Klima retten, als könne er die Erde retten. Und von der Schöpfung, vom Schöpfer, will er dabei nichts wissen, aus Gewissensgründen. Lieber verkompliziert er geschäftig alles um sich herum mit tausenden dubiosen Regelungen bis ins kleinste Detail. Und so will er die Welt retten, der Mensch. Will die Weltbevölkerung retten, will die Natur retten und geht irrend dabei ins Verderben und ruiniert alles immer mehr. Und damit ist global und lokal der antichristliche Geist am Werk, denn der Mensch, der gefallene Mensch, wähnt sich als das Maß der Dinge als der alles bestimmende Faktor. Wo aber der einzig wahre, lebendige Gott, der Vater unseres Retters und sein Sohn Jesus Christus missachtet und beiseite geschoben wird, da kann alles Denken, Planen und Tun nur von unten sein. Und es muss ins endgültige Desaster führen. Global, international. Und die Marionetten des Satans, die obersten Geheimen, die sich einbilden, die globalen Fäden zu ziehen, die werden vor Gott, der über sie lacht, einst gar nichts zu lachen haben, wenn sie ihr verdientes Gericht empfangen, wie auch alle ihre Handlanger. Wenn wir dabei auch noch nicht das Ende der biblischen Prophezeiungen erreicht haben, eines müssen wir heute schon täglich in ernste Erwägung ziehen, wie es uns im 2. Petrusbrief ans Herz gelegt wird, unser heute leitendes Thema, aber nicht nur für heute, da nun dies alles aufgelöst wird, wie solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Und dann im Kapitel 3, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, heißt es hier. Durch heiligen Wandel. Heilig bedeutet abgesondert. Nicht abgehoben, sondern für Gott abgesondert. Aber die frohe Botschaft verkünden heute in unseren Industriestaaten nach all den Jahren des Wohlstands, nach dieser Zeit des stets wachsenden Selbstverständnisses und Hochmuts, mit der Folge, dass Schwierigkeiten, Entbehrungen und Geduld unannehmbar scheinen, da ist das frohe Botschaftverkünden problematischer geworden denn je. Denn das Bewusstsein, ein Sünder zu sein, verloren zu sein, das ist in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Die Menschen hier sind gründlich immunisiert worden dagegen. Himmel, Hölle, Gericht nach dem Sterben, wo gäb's denn sowas noch? Von vielen christlichen Gemeinschaften wird heutzutage deshalb nur mehr mit den gängigen gesellschaftlichen Positiver zum Glauben gerufen, mit Freude, mit Gewinn an Wohlstand, an Sicherheit, ja auch Heilssicherheit, wodurch gar kein Heil ist, weil das Heil in Christus allein gar nicht mehr verkündigt wird. Auch ist es schon lange nicht mehr attraktiv zu verkündigen, dass alle Verfolgung erleiden müssen, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, wie es im 2. Timotheusbrief steht. Nicht wahr? Dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen, es klingt den westlichen Christen komisch und fremd, zumal ihm die Bibel gar nicht mehr vorgestellt wird als die Summe der Wahrheit Gottes, auch mit Androhung des Gerichts. Und da sagt uns heute sein Wort, wie solltet ihr euch auszeichnen? Durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Was ist denn, oder wer ist denn gemeint mit ihr? Wo sind denn noch jene, die hier angesprochen werden? Es gibt im Wort Gottes einige Aussagen über davon betroffene Menschen, über Josef von Arimathea zum Beispiel, der nicht eingewilligt hatte in den Rat und Handel des Hohen Rates gegen Jesus. Ein guter und gerechter Mann, sagt die Bibel von ihm. David, der von Gott zum König gemacht wurde, von dem er Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und natürlich gehört der Prophet Daniel hierher, sowie Abigail und die Prophetin Hanna im Tempel zu Jerusalem. Und wir? Wie sehr müsst ihr euch auszeichnen? Ihr, du und ich. Stellen wir uns selber jetzt also die Frage an diesem heutigen Tag, womit zeichnen wir uns denn aus? Führen wir einen heiligen Wandel vor Gott und den Menschen? Sind wir zum Segen gesetzt? Wandeln wir innerlich abgesondert und nicht als Mitläufer der christlichen Scheinheiligkeit? Wandeln wir getrennt von unseren eigenen Vorstellungen und Auslegungen, die sich nicht zuletzt oft unser Gewissen zurechtgelegt hat, wonach uns die Ohren jucken? Sind wir fern von eingefleischten Lehren von gängigen Gemeindeirrtümern? Habe ich mein Leben nicht lieb, wenn ich andere leiden sehe in der Nachfolge Jesu, in ihren Krankheiten, in ihren Verfolgungen mannigfaltiger Art, in ihren schweren Bedrängnissen, in ihrer seelischen Not und Anfechtungen? Oft trifft mich das Wort, das ich so scheue, dass Gott es mir auf den Kopf zusagen muss: Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Wie also werden wir in die kommende Zeit gehen, in das herannahende Jahr? Hoffentlich nicht als seelisch Verstörte, als geistlich Behinderte der Wohlstandschristenheit, die ja dann damit meilenweit daneben liegen, wegen ihrer guten Meinung von sich selber, als die Geleimten einer immer intensiver aufkeimenden psychosozialen frohen Botschaft vom Menschen, als antichristliches Derivat des Evangeliums von Gottes Sohn. Heiliger Wandel, der schmale Weg, die enge Pforte, das alles schließt ja Menschenwerk aus. Denn wem sollten, wem könnten wir uns denn anvertrauen? Niemand. Hier auf Erden niemand. Und das ist ein wesentliches Attribut für einen geheiligten Wandel. Denn speziell diese Zeit leidet es ja nicht, weniger denn je, dass sich ein Gotteskind einem Menschen anvertraut. Die Perlen unseres Leidens, unserer Bedrängnis, deiner individuellen schweren Lebensführung durch Gott, die darfst du nicht vor die Säue werfen. Sie werden sich unweigerlich umwenden und dich zerreißen, früher oder später. Jesus selbst, so steht es in Johannes 2,24, vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Er wusste, was im Menschen war. Und so wie der Vater ihn gesandt hat, so sendet er uns auch in die Welt. Einander höher achten, ja, einander lieben, ja, aber eine Offenlegung unserer seelischen Probleme voreinander, nein. Dinge, die nur vor unserem Herrn und Eigentümer zur Sprache kommen dürfen, im Gebet vor Gott, an dem allein wir ja primär zu sündigen pflegen und die uns bedrücken, die gehören im heiligen Wandel nicht vor den Menschen ausgebreitet. Wir bedenken zu oft nicht, was im Menschen ist, sonst würden wir nicht so vertrauensselig in diese Falle gehen, sondern vielmehr gottselig, im wahrsten Sinne dieses Wortes, gottselig, heute und in der vor uns liegenden Zeit nur an ihm, an Christus hängen. Und das bedeutet ja nicht für den heiligen Wandel, dass ich misstrauisch wäre oder unfreundlich, aber ich vertraue mich keinem Menschen mehr an, was ja bald viel Herzeleid, manchen Streit und Feindschaft nach sich zieht und auch üble Nachrede, denn damit verleite ich wieder andere zum Sündigen. Und prinzipiell steckt ja meist mein Profilierungsgehabe dahinter. Denken wir dabei nur an die bekannt negativen Folgen menschlicher Seelsorge. Im säkularen Bereich schießen doch heute psychologische Dienste aus dem Boden wie die giftigen Pilze. Dieser Auswuchs unserer Zeit, der wuchert wie ein Krebsgeschwür. Hier in unserer Wohngegend gibt es alle 100 Meter solche dubiosen Behandlungspraxen, die arglose Menschen in ihren Bann ziehen, weg von Gott. Und dieses moderne Herumpfuschen an der Seele, das macht auch nicht Halt bei Glaubensgeschwistern untereinander. Jeder weiß bald heute jedem anderen zu raten und kommt doch selber mit seinem Leben nicht zu Rande. Das ist der Zug dieser Zeit. Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Und deshalb sollen auch wir das nicht tun. Freilich, schon heute, wo die Liebe in vielen erkaltet und in der kommenden Zeit, ist es nötig, aufeinander zuzugehen, von uns aus, so wie unser Herr es getan hat und wie er es im barmherzigen Samariter gleichnishaft dargestellt hat. Die Nöte des anderen im Gebet und wenn möglich in der Tat zu unseren zu machen, in der Unterweisung und Kraft des Herrn, das wird nötiger sein denn je. Unsere Intimitäten aber haben beim Herrn zu bleiben, all die Perlen unserer großen Nöte. Der Herr erzieht uns ja nicht primär durch die Geschwister. Das wird wohl auch passieren, in einer Ehe zum Beispiel. Aber unser zugemessenes Teil an Geduld und rechter Nachfolge unter schweren Umständen wird uns nur durch seine Erziehung zuteil werden, nicht durch wohlmeinende Glaubensgeschwister im Werk vom Menschen am Menschen. Es kommt ja nun einiges mehr auf uns zu Und wir müssen innerlich abgesondert vor Gott den schmalen Weg beibehalten. Und dazu gebe Gott uns Gnade, wie der Herr ja sagt. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jetzt, wo wir immer mehr konfrontiert sein werden mit der Behauptung, Gott hat keinen Sohn, und die christlichen Kirchen tun ja kaum etwas dagegen, im Gegenteil, genau jetzt, wo Gottes Wort teilweise oder zur Gänze von ihnen für unglaubwürdig erklärt wird, ein Tun, das letztlich den Sohn Gottes aushebeln soll, genau jetzt müssen wir uns von Gott diesbezüglich als ausgerüstet und gewappnet wissen, wir hängen ja am Sohn und am Wort der Wahrheit. Und wenn wir uns Jahr für Jahr dabei sehr vereinsamt vorkommen, immer mehr wie einst Elia, wir sind Auslaufmodelle, sagte ein Bruder zu mir. Weil die Schrift nicht gebrochen werden kann, auch wenn das tausendmal und öfter versucht wird von dunklen Mächten und menschlicher Religion und sogar von Glaubensgeschwistern, die ein Brandmal in ihren Gewissen damit übertünchen, wir müssen uns vorsehen, dass wir in der kommenden Zeit immer danach fragen, wo steht das geschrieben, was Menschen da behaupten und für wahr angeben, in den Gemeinschaften, in den Kreisen, auch bei uns hier, ja, ich selber, was manche Brüder uns als biblisch erwiesene Tatsache und gängige Theorie verkaufen. Wo steht das geschrieben? Da bitten wir immer wieder darum, dass wir selber das Wort Gottes in der Weise verstehen und weitergeben dürfen, wie der Herr Jesus es verkündigt haben will, der Meister der Schrift. Denn das kann ein Mensch, der verführbar ist, nicht von sich aus. Machen wir es wie die Leute von Beröa. Fragen wir den Herrn, schlagen wir nach, wo steht es? Steht es so im Wort Gottes? Und man wundert sich, was man da alles entdeckt, wenn man genau nachforscht. Und eine umfassende und genaue Bibelkenntnis, die ist ja immer von großem Vorteil. Aber heute, wo das Bild das Wort erschlägt, zum Teil schon erschlagen hat, im digitalen Zeitalter, wo das Lesen vielen zur Plage geworden ist, wo die kognitive Aufnahme des Gotteswortes so oberflächlich bleibt, ja, wo es automatisch unter die Dornen kommt. Der Widersacher hat, was das Vernebeln des Wortes betrifft, viele Handlanger in allen Lagern. Wie sehr, sagt Gottes Wort, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, wenn alles zergeht ringsum, vor allem geistlich zergeht. Und daher wird ein rigoroses Festhalten an Christus allein in Wort und Wandel, das heißt ein konsequent abgesondertes Bleiben am Herrn, im dauernden Kontakt an ihm nötig sein, um durch die kommenden seelischen Nöte durchzukommen, so wie es uns zum Beispiel an einem Samuel Hebbich und einem Johannes Lohmann und deren Worten bekannt ist. Wenden wir uns nun mit ein paar Worten aus dem Römerbrief der Praxis des heiligen Wandels zu. Steht in Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Menschen verwenden es ja gerne, das Wort Gottesdienst. Aber ist es nicht ein Ich-Dienst, Land auf, Land ab in den Gemeinden und Kirchen? Was ist denn ein vernünftiger Gottesdienst, wie der Römerbrief ihn von uns erwartet? Sollen wir irgendwelche eigenen Opfer bringen? Sollen wir glänzende Zeremonien abhalten, stimmungsvolle Erbauung, großartige Loblieder singen oder sonst irgendeinen Kult des Ich? Das alles geschieht ja am laufenden Band. Nein, eure Leiber steht hier, der eigene Leib, um den geht es. Unsere Glieder, Gott unterwerfen. Der ganze Leib in der Zucht des Heiligen Geistes. Der Leib als der Tempel des Heiligen Geistes, als das Eigentum Jesu. So ist's gemeint, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Grundbedeutung des griechischen Wortes ist euer beredter Gottesdienst. Denn ein Gottesdienst, des Menschen von sich aus und in sich selbst, ob er nun oberflächlich, mechanisch, zeremoniell oder voller glühender Gefühle oder schwerer Opfer sein mag, der redet nicht zu Gott, der dringt nicht hinan bis zu Gottes Herz, der ist eine irdische, eine wertlose, ja sündige Angelegenheit. Zu Gottes Herzen spricht einzig und allein nur ein sich hinzustellen neben das Opfer von Golgatha. Nur unsere Selbsthingabe in Christus redet recht zu Gott. Denn man kann hier auch übersetzen, euer dem Wort gemäßer Gottesdienst. Und vernünftig ist er dann, wenn er nicht rein äußerlich, mechanisch, gedankenlos vollzogen wird, sondern in der Glaubensstellung in Christus stattfindet. Dann ist es wirklich nicht ein Selbstdienst zur eigenen Erbauung, sondern Gottesdienst. Und dann stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wörtlich, begebt euch nicht in ein Schema mit dieser Weltzeit. Der Dienst Gottes hat ein völlig anderes Schema, hat eine ganz andere Gestalt und Form, als es in der Welt üblich ist. Was in der Welt gilt, das kennen wir ja hoffentlich nur mehr von früher her. Es lautet, was bringt mich vorwärts, was bringt mir Ansehen, was bringt mir Genuss, auch auf religiösem Gebiet. Aber wer Gott dient, der fragt so nicht, sondern vielmehr, was will Gott und was gefällt Gott? Und darum gestaltet euch, formt euch, bildet euch nicht zusammen mit der Welt. Nehmt nicht eine Haltung ein, wie sie mit der Welt übereinstimmt. Und passt euch nicht den in der Welt herrschenden Anschauungen und Sitten an. In der Elberfelder Bibel steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und in der Albrecht-Übersetzung steht, bildet euch nicht nach den Grundsätzen dieser Welt. Als wirkliche Kinder Gottes stehen wir ja dem Zeitgeist stets unabhängig gegenüber, weil wir von einem anderen, von Gottes Geist, beherrscht werden. Sondern gestaltet euch um, sagt Gottes Wort, und zwar dauernd, fort und fort. Unser ganzes Leben als Kinder Gottes ist ein andauerndes Werk der Umgestaltung. Wie es in Römer 8,29 steht, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und diese Umgestaltung ist nicht Menschenmachwerk. Und der Mensch Gottes muss sich auch dazu hergeben. Wir müssen uns hineingestellt haben in die dazu vollbrachte Erlösung. Noch einmal, in die dazu vollbrachte Erlösung, damit wir umgestaltet werden. Und daher der Imperativ, die Befehlsform, gestaltet euch um. Es geht bei uns aber nicht um das Abstellen einzelner Fehler, sondern die Umgestaltung erfolgt durch Erneuerung des Sinnes, durch Neumachung unseres Innersten. Und niemand wird umgestaltet werden dadurch, dass er seine Leidenschaften bekämpft, sondern wir müssen mit unserem Innersten, mit unserem Eigenwillen und mit unserem Hochmut zum Kreuz kommen und all das als mitgestorben realisiert haben. Und zwar muss das fort und fort geschehen. Immer tiefer, immer gründlicher, in allen praktischen Beziehungen. Und erst auf diesem Weg sind wir dann imstand zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, jetzt hier sollte ich meine Meinung akustisch kundtun, ja, bin ich jetzt mitgestorben mit Christus am Kreuz oder bin ich mir nach wie vor wichtig? Nur in dem Maß, als wir unseren Eigenwillen als mit Christus mitgekreuzigt sehen, und Christus unser neues Leben ist, können wir sehen, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, und zwar von und vor Gott. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, ja, was hat das zu bedeuten? Das heißt, Gottes Wille geht auf das Ziel zu, nämlich auf die Vollendung. Und dahin soll auch unser Sinn gehen. Deshalb noch einmal die Worte dieses Lehrbriefs dazu. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und in Römer 12,1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nur, wer nicht mehr wie die Welt auf sich selbst gestellt ist, sondern auf dem, was Christus ist. Nur wer in fortdauernder Neumachung seines Innersten, in der Hingabe seines Eigenwillens, in der Gemeinschaft des Todes und der Auferstehung Jesu steht, nur der ist imstande, die Ziele Gottes zu fassen und in jedem einzelnen Fall zu erkennen, was demgemäß der Wille Gottes ist. Das ist das Leben, das Dasein, das der Wille Gottes des Vaters vor uns heute hinlegt. Und das gehört zum heiligen Wandel und zur Gottesfurcht, mit der wir aufgefordert sind, in die nahe Zukunft zu gehen. Und wer von uns das versäumt oder verachtet, der wird weiter, wird immer seine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen der Gemeinde zu seinem Maßstab machen und wird dabei weit vom Willen Gottes entfernt bleiben. Bedenken wir, wenn wir wandeln, wenn wir das Evangelium weitergeben, alles außerhalb des Christus ist nichts als Tod vor Gott und nicht Leben. Jede andere Lehre, ob humanistisch geprägt, ob sozial oder christlich, alles andere als Christus selbst führt die Menschen ins Verderben. Und sehen wir zu, ob unser Wandel und unser Reden das ausdrückt. Und jetzt noch ein paar praktische Wegweiser, die uns der Herr zu beachten vorlegt, damit unser Dasein vor ihm ein wortgemäßer Gottesdienst ist, in heiligem Wandel und in Gottesfurcht. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ja, möchte man fragen, kann man die Liebe denn befehlen? Ist es denn nicht das Wesen der Liebe, dass sie spontan hervorbricht, bedingungslos aus dem Innersten? Und wie viele entschuldigen sich immer wieder damit, ich habe eben keine Liebe zu Gott, nicht zu Jesus, nicht zu den Brüdern, nicht zum Nächsten und nicht zu den Verlorenen. Aber ist das haltbar? Wenn Gott sagt, du sollst lieben, dann können wir Gottes Befehle in der Kraft des Todes und der Auferstehung Jesu ausführen. Jeder kann lieben, wenn er nur den rechten Weg dazu beschreitet. Und zwar, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und wie wir lieben können, zeigen die nächsten Worte. Indem ihr das Böse verabscheut und indem ihr euch zusammenleimt, steht unlöslich verbindet mit dem Guten, nämlich dessen, den ihr lieben sollt. Hier steht dasselbe Wort wie in 1. Korinther 6, 16 und 17 für eins sein. Die wesentliche Aussage ist, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das Böse am anderen, das sollen wir verabscheuen, das unsere Liebe verhindern will. Sehen wir aber vor allem das Gute, das Christus ihm hat schenken können. Denn etwas anderes Gutes haben wir alle miteinander nicht, als was durch die Erlösung in Christus uns geschenkt ist. Und eben dieses Gute sollen wir im anderen zu fördern suchen. Und wir brauchen nicht zu warten mit der Liebe, bis der andere vollkommen ist. Leimt zusammen, verbindet innige Bruderliebe zueinander, und zwar mit zuvorkommender Ehrerbietung, mit dem Höherachten des anderen. Erwartet nicht erst vom anderen etwas für euer Ich. Ein lebendiges Opfer soll es sein, nicht ein gleichgültiges, nicht ein uninteressiertes, sondern glühend, nicht in fleischlicher, seelischer Weise, sondern im Geist, als solche, die dem Herrn dienen. Das ist wortgemäßer Gottesdienst. Das ist Dienst am Herrn, nicht am Menschen, sondern Gott, auf dem Boden seiner Gnade. Und das nächste ist, seid fröhlich in Hoffnung. Ein ununterbrochener Strom der Freude fließt doch durch ein Leben in heiligen Wandel und in Gottesfurcht, aus eben der Hoffnung, die uns in Christus zugesichert ist. Seid fröhlich, in Hoffnung. Diese Aufforderung ist an jeden gerichtet, dessen Vergangenheit für ewig ans Kreuz genagelt ist, dessen Gegenwart Gott unterworfen ist und dessen Leben aus ihm selbst herausgehoben ist und in Jesus verankert ist. Und was für eine Hoffnung ist denn gemeint? Immer Gutes, Großes von Gott zu erwarten, wie es im Psalm 73 gleich zu Beginn steht. Nur gut ist Gott. Wir sind ja oft so misstrauisch. Und dabei hat der Herr große Freude daran, wenn wir groß von ihm denken. Aber wir denken leider immer wieder so klein von unserem Herrn. Was für eine Hoffnung! Es geht um die gewaltige Vollendung. Können wir uns das vorstellen? Gottes Königreich auf dieser Erde? Die Gemeinde Jesu verklärt im Thron Gottes? Beherrscht diese Hoffnung dein Leben? Ach, wie leicht versinken wir doch immer wieder in Schwermut. Ja, wusste denn Paulus nichts von der großen Trübsal? Wo doch, aber er hat hinweggesehen über die Berge, hinweg auf Jesus sehen. Das zählt primär zum heiligen Wandel vor Gott. Eine weitere Zusage, seid geduldig in Trübsal. Also hier steht es ja, Paulus wusste sehr wohl von der großen Trübsal, aber das, was hinter der Trübsal kommt, das war ihm größer. Geduldig in Trübsal sein heißt ausharren, darunter bleiben, nicht davonlaufen. Sich nicht beirren lassen, wenn es durch Qualen des Leibes und der Seele geht. Wir wissen ja, wozu sie uns, von wem verordnet ist, unsere Zermalmungsschule. Da geht ja nur das Ich unter, nicht aber der neue Mensch. Wollen wir denn unseren alten Menschen retten und mit ihm untergehen? Damit ich hingelange zur Auferstehung aus den Toten, sagt Paulus. Ich will ja ihn erkennen, ich will Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und so ist er nicht davongelaufen. Im Gegenteil, er setzt noch hinzu, ich erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsal für seinen Leib. Es gibt aber auch eine falsche Geduld, die in der Trübsal bleiben will, weil sie nicht die erforderlichen Glaubensschritte tun mag. In solcher Geduld liegt nämlich ein Gutteil Trotz und Unglaube. Die nächste Anweisung Gottes an uns heißt, haltet an am Gebet. Ja, bete dich hindurch, versetze die Berge, und wenn du sie nicht versetzen kannst, dann spalte sie, du als der geliebte Elende des Herrn, den er immer ansieht mit seinem liebenden Auge. Rufe ihn an, deinen Retter, denn wer den Herrn anruft, der wird gerettet werden. Psalm 149, 4, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Also halte an am Gebet und nicht am Lamentieren und am Jammern, sonst gehst du unter in deiner Trübsal. Halte an am Gebet. Dringe an Gottes Herz hinein, betend. Da ist Verbindung mit dem Strom des Lebens. Öffne dein Auge und dein Ohr im Gebet, dass dir die Herrlichkeit des Herrn aufgeht. Oder wenn sie dir nicht aufgeht, dann glaube ohne zu sehen. Glaube nur, da ruht der Segen des Herrn drauf. Selig sind, die glauben ohne zu sehen. Es handelt sich um nichts weniger, als dass wir im Gebet die Erlösungskräfte, die uns in Christus geschenkt sind, in Besitz nehmen und in Bewegung setzen und praktisch anwenden für den heiligen Wandel, den wir führen dürfen in der heilsamen Gottesfurcht. Im Gebet haben wir uns hindurchzukämpfen durch die Widerstände, durch die Glaubenshindernisse, die Niedergeschlagenheit, durch die Bollwerke Satans, Schritt für Schritt und Zentimeter für Zentimeter. Denn der bei uns ist, der ist größer als alles. Glaube nur, sei getrost und unverzagt, glaube an ihn. Aber seid fröhlich, kann man das denn auch kommandieren? Ja, denn wir haben einen großen Heiland. Den meisten ist ihre Sünde zu klein, aber vielen ist sie auch wieder zu groß. Und so saugen sie dann ständig an ihrem eigenen Jammer, statt zu trinken vom Strom des Lebens in Christus. Der Jammer ist ihnen so groß, die eigene Sünde und das Unrecht der anderen so groß, weil ihnen der Heiland so klein ist. Darum ist auch ihr Gebetsleben so schwach. Nehmt euch doch die Nöte der Heiligen an, ist der nächste Impuls. Und machen wir wirklich die Nöte und die Bedürfnisse der Kinder Gottes zu den unsrigen. Haben wir ein Herz für die Not der anderen wie Jesus. So kommen wir dann auch besser durch die eigene Trübsal. Und uns scheint dann die eigene Not gar nicht mehr so groß. Statt uns um unsere eigenen Seelenzustände zu drehen, sollen und dürfen wir die Not der anderen aufs Herz nehmen. Und segnet, die euch verfolgen. Der Mensch wächst ja mit seinen höheren Zwecken von und vor Gott. Aber wie können wir segnen, die wir gesegnet sind mit allem Segen in den himmlischen Örtern in Christus? Wenn wir für andere leben, wenn uns aufgegangen ist, dass wir nicht für uns da sind, sondern für das Heil der anderen, dann können wir segnen. Wenn wir den Segen Christi in unserem Leben haben und andere davon profitieren. Zu Abraham hat Gott gesprochen, du sollst ein Segen sein. Und so auch wir, die wir im Glauben an Christus stehen. Segnen heißt mitteilen, sich selbst geben, wie Gott es tut. Dann werden wir auch in denen, welche uns verfolgen, die uns wehtun, arme Gebundene sehen, welchen wir dienen dürfen durch selbstlose Liebe. Denn so ihr liebt, die euch lieben, was tut ihr Sonderliches, sagt der Herr. Und Abraham sprach, nichts für mich. Merken wir uns das. Wir müssen nicht den eigenen Vorteil suchen. Wir sind erkauft von unserem Herrn. Ja, dann sind wir, ohne dass wir viel daran dachten, losgekommen von uns selbst. Und eines noch, segnet und flucht nicht, wünscht nichts Böses, stichelt nicht, seid nicht bitter. Sucht stattdessen, Gottes Wort gemäß zu dienen, dem anderen dienen zum Heil, im heiligen Wandel, abgesondert im Herzen für Gott, dienstbar für Gott und den Nächsten, in wahrer Gottesfurcht, die ja zu allen Dingen nützlich ist. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, deinen Leib geben zum Opfer. Gehen wir nun hinan, fröhlich, getrost und gestärkt vom Herrn, im heiligen Wandel. Wie in Hebräer 12 steht, im Vers 12, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Amen.
Amen.